Herzlich willkommen zu Geld und Alltag, ich bin Martin. Wie immer sitzt mir Nina gegenüber, die für euch die Fragen stellt, die man sich beim Kaffee morgens auch stellt. Hallo Nina.
Hallo Martin. Und ich habe heute schon eine ganze Liste mit Fragen im Kopf, ehrlich gesagt.
Gut, dann legen wir los. Wir haben heute mehrere Verbraucherthemen, die alle irgendwie mit Geld anlegen, leihen oder absichern zu tun haben. Fangen wir an mit einem Thema, das viele beschäftigt, die bauen oder eine Immobilie finanzieren wollen.
Bauzinsen, Kredite, das ganze Thema Eigenheim?
Genau. Die Verbraucherzentrale hat eine sehr umfangreiche Ratgebersammlung zur Bau- und Immobilienfinanzierung zusammengestellt. Da geht es zum Beispiel darum, wie man einen Baukredit vorzeitig ablöst und was dabei die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung bedeutet.
Das ist doch diese Gebühr, die man zahlen muss, wenn man früher aus dem Kredit raus will, oder?
Richtig. Die Bank berechnet damit den Zinsverlust, den sie durch die vorzeitige Kündigung hat. Wichtig für den Alltag: Wer zum Beispiel durch eine Erbschaft plötzlich Geld hat und den Kredit ablösen möchte, sollte vorher genau nachrechnen, ob sich das überhaupt lohnt.
Und was ist mit den Bausparverträgen? Da war doch mal was mit Gebühren.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Es gab ein BGH-Urteil, wonach bestimmte Gebühren bei Bausparkassen unzulässig waren. Wer betroffen ist, kann diese unter Umständen zurückfordern. Die Verbraucherzentrale erklärt, wie man das prüft.
Also lohnt es sich, mal in alte Bausparverträge zu schauen?
Kann sich lohnen, ja. Und die Sammlung warnt auch vor riskanteren Modellen, etwa Bauspar-Sofortfinanzierungen oder Immobilienteilverkäufen. Das sind Konstrukte, die auf den ersten Blick attraktiv wirken, aber oft mit hohen Kosten oder Risiken verbunden sind.
Teilverkauf. Das klingt schon danach, dass man sein Haus stückchenweise verkauft.
So ungefähr. Man verkauft einen Anteil der Immobilie, bleibt aber wohnen und zahlt dafür eine Art Nutzungsgebühr. Klingt praktisch, ist aber oft teurer als ein klassischer Kredit. Deshalb rät die Verbraucherzentrale, sich das genau erklären zu lassen, bevor man unterschreibt.
Okay, gutes Stichwort für alle, die sowas in Erwägung ziehen. Was kommt als nächstes?
Thema 2 ist ähnlich praktisch: Kredit, Schulden und Insolvenz. Auch dazu gibt es eine große Ratgebersammlung.
Das betrifft ja leider auch einige Leute gerade, oder? Mit den ganzen gestiegenen Kosten.
Genau, und deshalb ist das Thema aktuell relevant. Es geht zum Beispiel um das P-Konto, also das Pfändungsschutzkonto, und wie man die nötige Bescheinigung bekommt, damit ein Grundbetrag vom Konto nicht gepfändet werden kann.
Das heißt, selbst wenn jemand Schulden hat, bleibt ein bestimmter Betrag geschützt?
Ja, damit die Existenz gesichert bleibt. Außerdem gibt's Infos zum Umgang mit Inkassoforderungen und Mahnverfahren. Da gab es übrigens einen aktuellen Fall. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat gegen die EOS Investment GmbH geklagt, wegen überhöhter Inkassogebühren. Die Klage wurde zwar abgewiesen, aber das Thema zeigt, wie wichtig es ist, Rechnungen von Inkassobüros genau zu prüfen.
Und was ist mit diesem Buy Now, Pay Later, also später bezahlen beim Online-Shopping? Das nutzen ja mittlerweile viele.
Ja, das wird explizit als Risiko genannt. Es wirkt harmlos, weil man erst später zahlt, aber es kann schnell dazu führen, dass man den Überblick über mehrere kleine Ratenkäufe verliert. Am Ende summiert sich das.
Verstehe. Also lieber im Kopf behalten, was man da eigentlich schon schuldet.
Genau. Und im Zweifel eben bei der Verbraucherzentrale nachlesen, welche Rechte man hat, wenn man mal in Zahlungsschwierigkeiten kommt.
Gut. Dritter Punkt heute, oder?
Ja, das dritte Thema ist etwas breiter. Geld, Banken und Geldanlage. Auch hier eine große Sammlung von der Verbraucherzentrale.
Was steht da drin, was für normale Sparer wichtig ist?
Zum Beispiel geht's um Risikostreuung bei Geldanlagen, also warum man nicht alles auf eine Karte setzen sollte. Außerdem um Kontowechsel und Bankgebühren und auch um die Rechte von Minderjährigen im Bankgeschäft, was für Familien mit Kindern durchaus relevant ist.
Und was ist mit diesen komplizierten Produkten, LTIFs oder Dachfonds, von denen man manchmal hört?
Genau die werden dort auch kritisch beleuchtet, ebenso wie Börsenbriefe und Schneeballsysteme. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass solche Konstrukte oft schwer durchschaubar sind und man die Kosten und Risiken genau verstehen sollte, bevor man einsteigt.
Klingt nach erst verstehen, dann entscheiden.
Genau das ist der Grundgedanke. Zusätzlich gibt es aktuelle BGH-Urteile zu Girokontoerstattungen, also wann Banken zu Unrecht erhobene Gebühren zurückzahlen müssen. Und es wird eine Reform der Finanzberatung gefordert, sowie ein einfaches Standardprodukt für die Altersvorsorge.
Ein Standardprodukt? Das würde ja vielen Leuten die Entscheidung erleichtern, die sich mit dem ganzen Thema Altersvorsorge einfach überfordert fühlen.
Das ist auch die Idee dahinter. Aber wie das konkret aussehen könnte, ist noch offen. Das bleibt ein politisches Thema für die Zukunft.
Okay, kommen wir zu Zinsen und Steuern. Das interessiert bestimmt viele Sparer.
Ja, Thema 4. Festgeld und die Besteuerung von Zinsen. Viele haben ja in den letzten Jahren wieder Festgeld genutzt, weil es dort ordentliche Zinsen gab.
Und wie viel davon bleibt am Ende übrig, wenn der Staat mitverdient?
Auf Zinserträge fällt die Abgeltungssteuer an, also 25% plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Aber es gibt den Sparerpauschbetrag. 1.000 Euro pro Person bleiben steuerfrei, bei Paaren 2.000 Euro.
Das heißt, bis zu diesem Betrag muss ich mich um nichts kümmern?
Bei deutschen Banken übernimmt das die Bank automatisch, sofern ein Freistellungsauftrag vorliegt. Bei ausländischen Banken sieht das anders aus. Da müsst ihr die Zinsen meist selbst in der Steuererklärung angeben. Über die Anlage KAP.
Ah, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, wenn sie ihr Geld bei einer Bank im EU-Ausland parken.
Genau. Und teilweise wird zusätzlich eine lokale Quellensteuer erhoben, zum Beispiel in Österreich, Spanien oder Polen. Die lässt sich oft über spezielle Formulare vermeiden oder zurückholen. Aber das ist eben zusätzlicher Aufwand.
Also lohnt es sich vorher zu schauen, wie kompliziert das steuerlich wird, bevor man bei einer ausländischen Bank Festgeld anlegt.
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Und damit sind wir schon beim nächsten, sehr konkreten Beispiel. Die Credit Plus Bank bietet aktuell Festgeld mit Laufzeiten zwischen 3 und 84 Monaten an, mit Zinsen zwischen 2,2 und 2,7%.
Das klingt erstmal ordentlich. Gibt's einen Haken?
Ein Punkt, der oft übersehen wird. Wenn man die Kündigung verpasst, verlängert sich das Festgeld automatisch. Man muss spätestens 3 Werktage vor Ende der Laufzeit kündigen, sonst bleibt das Geld länger gebunden, als man eigentlich wollte.
Das ist ja fast wie bei manchen Zeitschriftenabos, die sich auch automatisch verlängern.
So ähnlich, ja. Deshalb raten Verbraucherschützer generell, sich einen Termin zu setzen, wann die Laufzeit endet, damit man nicht überrascht wird. Und übrigens, bei dieser Bank läuft die Kontoeröffnung nur postalisch. Es gibt keinen Online-Zugang.
Auch gut zu wissen, falls man auf schnelle digitale Abwicklung gehofft hat.
Genau. Und zum Abschluss noch ein praktischer Hinweis der Verbraucherzentrale. Es gibt einen Online-Rechner, mit dem man vergleichen kann, wie sich eine Aufteilung zwischen Aktien und Festgeld auf die Rendite auswirken könnte.
Also kein Versprechen, was am Ende rauskommt, sondern eher ein Werkzeug zum Durchrechnen?
Genau, ein Rechenwerkzeug, keine Anlageempfehlung. Es hilft eher dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich unterschiedliche Aufteilungen auf das Risiko und die mögliche Rendite auswirken. Wie genau man sein Geld aufteilt, hängt natürlich von der persönlichen Situation ab.
Macht Sinn. Puh, heute war ganz schön viel Stoff.
Ja, fassen wir kurz zusammen. Bei Immobilienfinanzierungen lohnt sich ein Blick auf alte Bausparverträge und Vorsicht bei Teilverkäufen. Bei Schulden gibt es Schutzmechanismen wie das P-Konto, aber auch Risiken bei Buy Now, Pay Later. Bei der Geldanlage gilt: Risiken streuen und komplizierte Produkte genau verstehen. Und bei Festgeld immer an Steuer- und Kündigungsfristen denken.
Danke, Martin. Das war wieder sehr hilfreich. Und an alle Hörerinnen und Hörer: Schaut euch bei Bedarf gerne die Originalratgeber der Verbraucherzentrale an. Da steht's noch ausführlicher.
Genau. Bis zur nächsten Folge von Geld und Alltag.
Bis bald.